Wir schlagen unsere Bibeln auf, soweit wir sie dabei haben. Philipper 3, 17 bis 21. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du das einmal tun wirst und dass du wiederkommen wirst und dass du uns als deine Kinder zu dir holen wirst. Und lass uns heute als solche leben, die nicht nach dem Irdischen trachten, sondern nach dir, dass unser Leben von dir her geprägt wird. Und wir bitten dich, rede durch dein Wort zu uns und segne deinen Boden dazu. Amen.
Ihr Männer, liebe Schwestern, wie die Apostel immer sagten, das Schönste kommt noch. Wie siehst du die Zeit? Wie betrachtest du dein Leben? Betrachtest du dein Leben in Zyklen, in Kreisen? Frühling, Sommer, Herbst und Winter? So wie ich neulich eine Postkarte bekam aus Berlin. Die vier Probleme der Berliner S-Bahn, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Lebst du in Zyklen von Weihnachten zu Weihnachten, von Urlaub zu Urlaub? Das ist die eine Möglichkeit, die Zeit in Kreisen zu verstehen. Und es gab durchaus auch Entwürfe, dass man die ganze Weltgeschichte in solchen Kreisen verstanden hat, von Geburt der Welt und dem Vergehen der Welt und der Neugeburt einer Welt. Und dann gab es wieder eine Götterdämmerung. Verstehst du dein Leben in der Weise einer ablaufenden Geschichte? So hat man es teilweise sogar romantisch verstanden. Das Schönste liegt hinter uns. Das Schönste waren die Anfänge, die Kindheit der Menschheit und der Geschichte, die eigene Kindheit. Wenn wir die Welt so sehen, dann betrachten wir das Weltende jetzt düster als den nahe bevorstehenden Untergang. Unser Leben hatte am meisten Zukunft, als wir geboren wurden. Und nach der ersten Woche war die Zukunft schon um eine Woche kürzer. Am ersten Geburtstag um ein Jahr kürzer, zum 50. Geburtstag, wer immer gerade 50 wird, war dann die Zukunft schon 50 Jahre kürzer. Das ist eine ablaufende Geschichte. Normalerweise ist es so, dass wir es wie mit der Sonne halten. Das heißt, dass wir am Anfang unseres Lebens wie die aufgehende Sonne den Eindruck haben, das Schönste liegt vor uns und dann in der Schule sagen, wenn wir mal aus der Schule sind und unser eigenes Geld verdienen, wenn wir mal verheiratet sind, wenn wir mal Kinder haben, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, wenn wir mal pensioniert sind, wenn wir mal einen eigenen Rollator haben. Das heißt, dass wir unser Leben immer erstmal so aufsteigen sehen, nach Zukunft hin, immer konditioniert. Und dann aber irgendwann, ihr merkt spätestens beim Rollator, kippt das Ganze. Und unser halbes Leben, sagen wir, das Entscheidende liegt ja noch vor uns. Und dann plötzlich kommt der Punkt, wo unsere Kinder und Enkel feststellen, jetzt fängt er an, von der Vergangenheit zu reden. Wisst ihr noch damals, als wir mit 18 die Welt eroberten? Und man fragt sich dann, wenn man die Leute beobachtet, unser halbes Leben lang haben wir gesagt, wenn wir mal so weit sind, dass wir. Und dann plötzlich heißt es, wisst ihr noch damals, als wir. Und dann fragt man sich, wann hat genau das Leben stattgefunden? In dem Überschwang von noch nicht zu nicht mehr, dann war es ein relativ kurzes Leben. Aber es ist so. Unsere menschliche Natur hat Hoffnung und Illusion in den Anfängen und man braucht auch ein bisschen Schwung, um sich auf den langen Weg von Kita über Kindergarten, über Schule und Ausbildung überhaupt zu wagen und Illusionen, dass man sagt, es wird immer besser, so hat man dann als natürlicher Mensch den Schwung, sein Leben überhaupt zu meistern und anzugehen, aber irgendwann kommt dann mal die Einsicht, es geht nicht grenzenlos nach oben weiter. Das Gehalt wird nicht ständig gefördert. Inflationsrate kann man steigern, Gehalt wird irgendwann mal aufzusteigern. Und man merkt, die Kräfte sind nicht mehr so. Das sind dann die Phasen, wo wir als Männer das Kompensieren anfangen. Nicht? Dann kaufen wir uns ein Motorrad oder fahren nochmal mit dem Fahrrad über die Alpen und müssen mit dem Sanka wieder zurückgebracht werden. Nicht? Das heißt, irgendwie man trotzt der Wirklichkeit, aber man will es noch einmal wissen. Aber es ist keine Frage, man wird allmählich älter und dann heißt es Haushalten, Kräfte einteilen. Also wie der Weg der Sonne zum Zenit und wieder abwärts. In der Jugendarbeit ist es deshalb auch ganz einfach, Hoffnung zu feiern. Evangelium hat mit Freude zu tun, mit Hoffnung zu tun. Man singt zusammen, man feiert zusammen, man freut sich auf die Zukunft, auf die Beziehungen. Alles liegt ja vor einem, ein verheißendes Land. Und wenn man dann nach 30 Jahren dieselben Leute wieder trifft, dann schrumpfen die Illusionen etwas. Und es stellt sich die Frage, was eigentlich war jetzt christlich an der Hoffnung und was war einfach nur menschlich illusorisch. Die ersten Christen faszinieren mich. Paulus fasziniert mich. Und zwar aus einem doppelten Grund. Erstens, die ersten Christen haben sich in Hinsicht auf ihr eigenes irdisches Leben nicht belogen. Sie haben keine Illusionen gehabt. Sie haben nicht gesagt, es wird alles ganz gut, es wird alles ganz super, wir werden immer besser, wir haben immer mehr Möglichkeiten. Sie hatten einen ganz nüchternen Blick auf diese Welt und diese Wirklichkeit. Sie wussten um Grenzen, sie wussten um Vergänglichkeit, sie haben Kranke getröstet und begleitet, sie haben Menschen in Not wahrgenommen und sie begleitet und getröstet und ihnen geholfen. Sie hatten einen Blick auf die Wirklichkeit. Das Wesen dieser Welt vergeht. Unser irdischer Mensch wird älter. Er verfällt im Lauf der Zeit. Unsere irdische Wohnung baut im Alter ab. Gleichzeitig aber hatten die ersten Christen die Perspektive einer anlaufenden Geschichte. Das heißt, die ersten Christen lebten tatsächlich gleichzeitig in zwei Welten. Sie wussten um die Wirklichkeit der vorfindlichen Welt und haben die auch nüchtern betrachtet, nicht verdrängt, nicht weggedeutet. Und dennoch zogen sie ihre Kraft und Hoffnung und Lebensfreude aus der anlaufenden Geschichte. Wann sollte die neue Geschichte denn anlaufen? Nun, ihre jüdischen Brüder kannten aus der Apokalypse, aus der Apokalyptik des Alten Testamentes, wie wir das Buch Daniel haben, durchaus auch diese zwei Welten, die ablaufende Geschichte, diese Weltzeit und die kommende Welt, die kommende Weltzeit. Aber für die jüdischen Geschwister war die kommende Weltzeit in der Zukunft. Mit dem Kommen Jesu aber haben die Jünger verstanden, spätestens mit der Auferstehung, die Königsherrschaft Gottes, die neue Welt Gottes, bricht nicht irgendwann an. Sie hat schon angefangen, nämlich mit dem Kommen Jesu, mit seinem Wirken, mächtig und evident mit Kreuz und Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist der ganz offensichtliche Beginn einer neuen Weltzeit. Was ist an der neuen Weltzeit anders? Nun, die alte Weltzeit läuft ab. Da läuft die Zeit ab, Stunde für Stunde für Stunde für Stunde. In der neuen Weltzeit gehen die Uhren umgekehrt. Da läuft die Zeit nämlich an. Der Anfang ist die Auferstehung Jesu Christi und die Vollendung ist die allgemeine Auferstehung aller, die ihm vertraut haben, die an ihn geglaubt haben. Und so haben die ersten Christen in der Tat in zwei Welten gelebt, und zwar ganz real in zwei Welten gelebt. Die eine, dass sie in ihrer Situation waren, und die war für die meisten Christen unangenehmer als für die meisten von uns. Wir können in Deutschland wenigstens als Christen relativ komfortabel leben. Wir werden mal verspottet und wir werden mal veralbert, aber dass wir ins Gefängnis fliegen für unseren Glauben, das ist jetzt nicht die Regel. Dass wir arbeitslos werden wegen unseres Glaubens, das ist auch nicht unbedingt die Regel. Dass wir überwiegend unter Hartz IV liegen, das ist auch nicht die Regel in Deutschland. Das war aber die Regel für die ersten Christen. Die wurden verfolgt und geknechtet für ihren Glauben, so wie es vielen, vielen, vielen unserer Geschwister geht, wenn wir an all die Länder denken, Ägypten und Syrien und Pakistan, wo Christen verfolgt werden und nur Nachteile haben wegen ihres christlichen Glaubens, um ihr Leben fürchten müssen. Die Christen lebten in dieser Wirklichkeit damals und gleichzeitig in dem Bewusstsein der anbrechenden Welt der Geschichte, die schon beginnt. In einer ablaufenden Geschichte zu leben, ist relativ mühselig. Wenn etwas schön ist und es läuft ab, wie ein Urlaub oder so ein Wochenende hier in der Lahö, dann denkt man nicht gerne ans Ende und verdrängt es lieber. In einer anlaufenden Geschichte zu leben, aber das ist super. Das habe ich schon als kleines Kind geliebt. Vor Geburtstag oder vor Weihnachten. Da war anlaufende Geschichte. Adventskalender. Nicht? Jeden Tag machst du ein Türlein auf und jeder Tag im Advent hatte für mich als Kind schon deshalb Sinn, weil er mich einen Tag näher an die Bescherung brachte. Das heißt, ob ich jetzt eine ältere Schwester hatte und die genauso doof war wie immer, spielt im Advent keine Rolle, das war alles viel harmloser. Warum? Mit jedem Türchen wusste ich, ich bin einen Tag näher an Weihnachten dran. Anlaufende Geschichte. Ich bin in der Adventszeit sogar freiwillig in die Schule gegangen. Ich konnte das sogar halbwegs erleiden. Warum? Nun, anlaufende Geschichte, es geht ja drauf zu. Oder wenn ich dran denke, wie wir im Sommerurlaub unsere ersten Urlaube im Ausland machten nach Italien, da konnte man die letzten 4 Wochen so richtig mit Freude in die Schule gehen. Anlaufende Geschichte. Denkt daran, wie ihr euch freutet auf eure Verlobung, auf eure Hochzeit, auf euer erstes Auto, auf die erste Wohnung, die ich hatte. Anlaufende Geschichte, wenn man sich verbessert, das Schöne vor einem liegt. Das wirkt. Das wirkt nämlich doppelt. Jemand, der sich auf etwas freuen kann, für den ist das Unangenehme nicht ganz so schlimm. Nicht? Wenn du das Schönste vor dir hast, dann hältst du es aus, dass vorher was provisorisch ist. Und wenn du etwas Schönes vor dir hast, bist du motiviert. Das, was notwendig ist, das kannst du so locker machen. Ich muss immer das Beispiel erzählen, das ich neidvoll beobachtete, als wir Hebräisch und Griechisch lernten in Erlangen. Und im Nebenzimmer von mir war ein verlobter Kommilitone. Damals war ich Single und ahnte noch nichts von meiner Frau. Aber der war verlobt. Der hatte neben seiner Grammatik ein Bild von seiner Frau stehen. Und die hatten vereinbart, wenn du beide Sprachprüfungen bestanden hast, dann heiraten wir. Oh, habe ich den beneidet. Oh, das war super. Nicht? All das Elend des Lernens war halb so schlimm. Anlaufende Geschichte. Nicht? Und wenn er keine Lust mehr hatte zu lernen, musste er nur einmal seiner Frau in die Augen gucken. Und dann wusste er, zack, das lohnt sich. Also haue ich mir noch eine Seite Grammatik rein. Nicht? Schmerz, wo bist du? Ich kenne dich nicht. Nicht? Also der war motiviert. Ich gestehe, am Schluss hatte ich gar nicht mal schlechtere Noten als der, aber ich musste mich doppelt anstrengen beim Lernen, denn ich hatte nicht diese entlastende Funktion. Ich habe nur gesagt, ich lerne, weil es notwendig ist. Aber der konnte lernen, weil das schön ist, was am Schluss auf ihn gewartet hat. Die ersten Christen lebten von einer anlaufenden Geschichte. Jetzt hat man lange Zeit die Christen kritisiert. Und hat gesagt, ihr vertröstet euch aufs Jenseits, die ersten Christen. Und dann haben sie sich ja auch noch geirrt, weil Christus gar nicht so schnell kam. Inzwischen haben wir als Gesellschaft aber längst kapiert, dass ein Mensch ohne Hoffnung, ohne anlaufende Geschichte, ohne Perspektive überhaupt nicht erfüllt, gesund und motiviert leben kann. Das heißt, wenn es nicht den Himmel schon gäbe und wenn es das Evangelium nicht gäbe, dann müsste man die Hoffnung erfinden. Und zwar nicht wegen der Zukunft, sondern schon wegen ihrer Wirkung auf die Gegenwart. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an die Jahre, 50er Jahre, 10 Jahre nach dem Krieg. Was hattet ihr damals? Welche Voraussetzungen hattet ihr? Welche Erleichterungen hattet ihr? Wie viel Geld hattet ihr? Wie viel Spielzeug? Alles war null. Alles war null. Das Einzige, was ihr hattet, war die Perspektive, es kann nur besser werden. Wir sitzen in Ruinen und wir bauen auf. Im Nachhinein fragen wir uns, auch nach der Wiedervereinigung der beiden Deutschland, wo ja unheimlich viel Unterstützung da war, wir haben unsere Eltern und Großeltern das 45 geschafft, am absoluten Nullpunkt alles neu aufzubauen. Das war anlaufende Geschichte. Was setzt das frei, wenn man sagt, die Zukunft liegt vor uns, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, wir wollen gestalten. Jahrzehnte später, vor 10 Jahren, hatten wir eine Generation von jungen Leuten, die haben das 10-fache Taschengeld von denen damals gehabt, die 10-fachen Möglichkeiten, die 10-fachen Ausbildungschancen, alles mal 10. Und sie hingen mutlos rum und sagen, es lohnt sich nicht. Die chillten rum oder wie neulich eine Nichte von unserem Telefon sagte, heute tue ich gar nichts, heute harze ich einfach rum. Nicht? Die hatte keine Lust. Eine Studentin, die einfach rumharzte und keine Lust hatte. Das heißt, es sind nicht die äußeren Bedingungen. Es sind nicht die äußeren Bedingungen. Es ist die Einstellung, die den Unterschied macht. Hoffnung bedeutet eine Einstellung der Orientierung von vorne her. Wie wir es heute Mittag gelesen haben. Paulus sagt, ich habe ein Ziel und auf dieses Ziel lebe ich zu. Jemand, der Zukunft hat, der hat auch Gegenwart. Ich habe es einmal frech auf den Begriff gebracht, wer sich im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Wer sich im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Das heißt, wir brauchen Zukunft, um Gegenwart zu genießen. Und deshalb lenkt der Himmel nicht von der Erde ab, sondern du kannst die Erde erst richtig genießen, wenn du einen Himmel hast. Wenn jeder Tag alles aus sich selbst heraus begründen muss, dann hast du keine Chance. Als ich normal in die Schule gehen musste, ohne Weihnachten und Geburtstag und Urlaubsperspektive, da habe ich mich morgens gefragt, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das kann ja nichts werden. Nicht? Und dann gehst du in die Schule, das motiviert dich ja auch nicht zum Leben. Nicht? Das heißt, wenn jeder Tag in sich selbst sich begründen muss, dann bist du so wie das Wetter, wie die Laune und wie die Umwelt dir gerade begegnet. Ausgeliefert wie ein Blatt im Wind. Hast du aber Perspektive, hast du Orientierung, bist du nicht allen Launen, allen Wetterlagen, allen Frustrationen ausgeliefert, sondern du kannst dich orientieren. Paulus bringt es so schön auf den Begriff, indem er sagt, wir haben unsere Heimat, wir haben unseren ersten Wohnsitz, wir haben unser Bürgerrecht. All das bedeutet Politeuma, nicht Wohnsitz, erster Wohnsitz, Heimat, Bürgerrecht im Himmel. Auch wenn ihr Christen seid, sagt ihr normalerweise, die Wirklichkeit ist das, was wir sehen und fühlen und erfahren. Nicht? Das ist unsere Wirklichkeit. Und dann gibt es theoretisch noch die Ewigkeit und den Himmel. Die ersten Christen aber, die hatten beide Füße auf dem Boden. Die haben gesagt, die Realität ist Gottes Ewigkeit. Das, was wir hier haben, ist nur ein Trugbild, eine momentane Verfälschung von Wirklichkeit, eine Verzerrung von Realität. Und das genau ist Glaube. Der Glaube ist in der Lage, die geglaubte Realität von Gottes Existenz, von Gottes Liebe, ganz konkret festzuhalten und zu greifen. Mitten in einer Wirklichkeitserfahrung, die das nicht bestätigt. Nicht, wenn wir zum Glauben kommen, dann erwarten wir immer, jetzt fühlst du auch, was du glaubst. Jetzt erfährst du auch, was du glaubst. Also ich bin mit 15 zum Glauben gekommen und habe gehofft, dass jetzt alle meine Lateinnoten und Mathenoten 2 hochgehen, weil ich ja vorher gebetet habe. Sie gingen aber nicht hoch, weil von selber gehen die nicht hoch, da müsste ich lernen. Und ich habe dann auch Jugendarbeit gemacht, dann blieben die Noten, wo sie waren und die Jugend war fröhlich über alle Jugendarbeit. Also es hat sich nicht in der Erfahrung, nicht im Gefühl, nicht in der erfahrbaren Wirklichkeit alles geändert, sondern Glaube bedeutet die Fähigkeit, sich von einer Realität her zu verstehen, die wir nicht erfahren. Hätte ich nie etwas gefühlt, hätte ich nie etwas erfahren, wäre mir nicht, wie wir heute Mittag sagten, die Gemeinschaft geschenkt worden, wo ich es auch konkret in Menschen wiedergespiegelt bekam, was Gott mir gibt, dann könnte ich es ja gar nicht denken. Aber das, was den Glauben nährt, was den Glauben trägt, ist nicht das Gefühl, nicht die biografische Bestätigung, ist nicht die Alltagserfahrung, auch nicht als Christ, auch nicht geistlich. Was uns trägt, ist Gottes Zuspruch, der uns gilt, ob wir es fühlen oder nicht. Glauben bedeutet mit Gottes Realität leben, wider allen Augenschein, wider alles Gefühl, wider alle Erfahrung. Und wenn du enttäuscht bist von deinem Glauben, weil du so wenig fühlst oder erfährst, das muss nicht daran liegen, dass du falsch glaubst, sondern dass du vom Glauben das Falsche erwartest. Noch leben wir in dieser Wirklichkeit, in der der Zweifel, die Anfechtung, auch die Schwachheit, die Irritation, selbst das Versagen noch überwiegen mögen. Toll für dich, wenn du die Probleme im Moment nicht hast und wenn du nur bestätigt wirst in deinem Glauben, dann freu dich dran, das muss man nicht schlecht reden. Aber wir müssen ja auch gewappnet sein für die Zeiten der Anfechtung. Unser erster Wohnsitz, unsere Heimat ist im Himmel. Und da sind wir bei dem Verhältnis von Realität und erfahrbarer Wirklichkeit. Wir würden normalerweise sagen, unsere Wirklichkeit, unsere Zeit, das ist die harte Faktizität, unsere harte Wirklichkeit. In Wahrheit aber ist das, was wirklich zählt, Gottes Ewigkeit. Ja, Ewigkeit sagen wir, was ist denn das? Ewigkeit, das war doch die Zeit, bevor es die Zeit gab, vor der Schöpfung. Und Ewigkeit wird dann wieder sein, wenn die Zeit aufhört. Das heißt, wenn ich euch frage, wo ist die Ewigkeit, dann guckt ihr auf der Zeitschiene nach vorne und nach hinten in der Geschichte. Die Ewigkeit umgibt uns aber in jedem Augenblick der Geschichte. Die Ewigkeit ist zu jedem Punkt der Geschichte gleich unmittelbar. Das heißt, bei Abraham war Gott Gott. Bei Paulus war Gott Gott der Ewige. Bei uns ist er der Ewige. Wie viele Schritte mussten die Engel machen, als sie bei Abraham ihm in Mamre erschienen, um ihm eine Verheißung zu geben? Ja, da sagst du jetzt also, wenn heute heute ist, dann müssen die Engel damals aus der Ewigkeit ja eine Ewigkeit gereist sein, um dahin zu kommen. Nö, für Engel war das nur ein Schritt aus der Ewigkeit in die Zeit. Ja, wenn der Engel jetzt dem Paulus begegnet, das war ja dann über 1000 Jahre später, also müssen die ja eine Riesenstrecke in der Ewigkeit zurücklegen, bis sie dann in die Zeit kommen. Nee, aus der Ewigkeit war es nur ein Schritt in die Zeit. Und wenn dir heute Nacht ein Engel begegnet, um dir zu sagen, wo es lang geht, wie viele Schritte muss er tun? Einen einzigen Schritt. Deshalb haben Engel keine Uhren. Brauchen die nicht. Die kommen immer pünktlich. Wenn die aus der Ewigkeit in die Zeit treten, sind sie immer genau da, wo sie sein sollen. Weil die Ewigkeit nicht verschieden weit weg ist, sondern Ewigkeit ist immer unmittelbar. Wann bauen die deine himmlischen Wohnungen? Wann nähen die deine himmlischen Kleider, die du mal anziehen sollst? Wann werden deine Kronen geschmiedet? In der Ewigkeit gibt es kein Damals und kein Morgen. Das ist alles schon vorhanden. 2. Korinther 5. Unsere himmlischen Wohnungen sind schon voll eingerichtet. Die Gewänder hängen schon gebügelt am Schrank. Und deine himmlische Krone leuchtet da oben schon, obwohl du sie hier unten überhaupt nicht verdient hast. Aber du kriegst sie da oben auch nicht, weil du sie verdient hast, sondern weil Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Das heißt, die ersten Christen hatten einen Switch in ihrem Kopf gemacht. Die hatten nämlich kapiert, dass was wirklich zählt, ist gar nicht Gefühl und Erfahrung und Alltag und Gegenwart. Das, was wirklich zählt, ist Ewigkeit. Zeit und Ewigkeit. Lasst euch einladen, mit den ersten Christen eure Wirklichkeit wieder auf den Kopf stellen zu lassen. Oder wir müssen eigentlich korrekter sagen, wieder auf die Füße stellen zu lassen. Gottes Ewigkeit ist das Wahre. Gottes Ewigkeit ist das Bleibende und Gottes Ewigkeit ist das Reale. Ich weiß noch, wie ich als junger Mann mit anderen Studenten unterwegs war und wir evangelisierten und dann haben Jugendliche, mit denen wir zusammen waren, gesagt, ja sag mal, glaubst du das wirklich, dass Gott existiert und dass er dich liebt? Das ist doch überhaupt nicht erfahrbar. Und denen fiel der Kinnladen runter, als ich sagte, du, ob du es glaubst oder nicht, für mich ist Gott und seine Liebe realer, als dass wir jetzt zusammensitzen. Und die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja wie, das geht doch gar nicht, das ist doch wirklich, du kannst uns doch anfassen. Und er hat gesagt, ja, aber Gottes Ewigkeit ist noch realer. Gottes Ewigkeit ist die wahre Realität. Unser irdischer Leib, er wird verfallen. Ja, auch Christen werden älter. Ja, auch Christen werden schwächer. Ja, auch Christen können schlimme Krankheiten kriegen und auch Christen mögen in Anfechtung sterben und werden nicht einfach nur leicht davongenommen. Aber während hier unser alter Leib abgelegt wird, Paulus sagt, wie wir eine Wohnung verlassen, wie wir ein Gewand ausziehen, so ist unsere neue Identität schon im Himmel vorhanden. Und Paulus besteht darauf, dass unser neues Leben nicht etwa nur bedeutet, dass Gott sich dann an uns erinnert. So wird heute gerne gesagt bei einer Schmalspurtheologie. Nicht? Der Mensch ist zwar gestorben, den gibt es nicht mehr, aber in Gottes Gedanken leben wir weiter. Ja, es stimmt, Gott erinnert sich an uns, aber das ist nicht genug. Für alle unter uns, die lieben, die kennen den Unterschied, ob ich mich an einen geliebten Menschen erinnere oder ob er bei mir ist. Für Gott wäre es viel zu wenig, sich nur an uns zu erinnern. Er will uns leibhaftig bei sich haben. Und insofern hat Paulus darauf bestanden, unsere Zukunft bedeutet nicht, dass wir als Gedanken, als Flammen irgendwie in Gottes Erinnerung weiterleben, sondern wir werden leibhaftig auferweckt, wir werden leibhaftig verwandelt. Ein Gedanke, der heute ganz schwierig ist, aber so notwendig. Schon die Korinther haben Paulus verspottet. Meinst du denn, dass Fleisch und Blut in den Himmel kommt? Soll das bedeuten, dass wir in unserem alten Leib dort oben erscheinen? Und Paulus sagt, du Narr, Fleisch und Blut erben natürlich nicht die Königsherrschaft Gottes. Es geht, wenn Paulus vom Leib redet, nicht um unsere alte Materie. Für alle, die sich nicht schön finden zum Trost, du bekommst einen neuen Leib. Für alle Schönen unter uns, er wird nicht hässlicher als dein jetziger. Er wird nicht hässlicher als dein jetziger. Das heißt, wir werden frei sein von Materie, denn wir sind ja nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Aber warum spricht dann Paulus davon? Warum sagt er nicht einfach, unser Geist wird zu Christus genommen? Warum sagt er, wir werden leiblich auferweckt? Nun, der Leib ist die konkrete und persönliche Gegenwart eines Menschen. Gott will uns leibhaftig, das heißt persönlich, bei sich haben. Er will, dass wir mit ihm sprechen, dass wir ihn erkennen. Er will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und miteinander. Damit ihr euch jetzt nicht überfordert, wir können uns, solange wir in unserem Leib sind, nicht vorstellen, nicht in diesem Leib zu sein und dennoch zu existieren. Es ist auch nicht so gedacht, als wäre der alte adamitische Mensch praktisch äußerlich eine Hülle und es gäbe einen göttlichen Funken, der erhalten bliebe in der Schöpfung. Wir hätten also so einen Geist, eine unsterbliche Seele in uns. Nicht, das wird ja teilweise gelehrt, es gäbe eine unsterbliche Seele, die vom Sündenfall nicht betroffen wäre. Das ist nicht die paulinische Vorstellung. Sondern wir sind jetzt identisch an diesen Leib gebunden. Uns gibt es als Person nicht ohne diesen Leib. Und es ist das Wunder Gottes alleine, nicht weil wir unsterblich sind, werden wir leben, sondern dass er uns nicht im Tode lässt, sondern dass er uns zu sich ruft, damit wir persönlich in Beziehung leibhaftig bei ihm sind. Also nicht im alten Leib, aber leibhaftig und persönlich. Erlöst von all dem, was uns jetzt einschränkt, in voller Entfaltung unserer Persönlichkeit. Das ist die Erwartung, die Paulus hat. Und wenn wir fragen, wann erwartest du das denn, dass unser nichtiger Leib verwandelt wird, dass er gleich werde seinem schon verherrlichten Leib, eben in der Auferstehung, eben mit der Kraft, mit der er sich auch alles untertan machen kann, dann sagt Paulus, das erwarte ich von dem Tag, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommt. 1. Thessalonicher 4, 13 folgende tröstet er die Thessalonicher. Die waren nämlich irritiert, dass überhaupt ein Christ sterben kann. Die dachten, Christus kommt so schnell wieder, dass jemand, der zum Glauben gekommen ist, gar nicht mehr sterben kann. Und Paulus sagt, doch, es mögen Christen noch sterben, aber sie sterben nicht, um tot zu sein, sondern Christus wird sie, wenn er kommt, auferwecken, so wie ihr verwandelt werden. Und dann werden die in Christus Verstorbenen und die dann noch Lebenden zugleich verwandelt werden. Es gibt keinen Nachteil für die, die gestorben sind. 1. Korinther 15, ein ganzes Kapitel lang beschäftigt er sich damit, dass es eine leibliche Auferstehung gibt und dass man diese Hoffnung nicht schmälern darf, in dem Sinne, dass nur unser Bestes, unsere Gedanken in Gott fortleben, dass unser Geist in Gott fortlebt oder wie andere heute sagen, die Materie lebt fort, so wie die Blätter auf den Boden fallen und geben den Humus für den neuen Frühling. Das ist alles, sagt Paulus, eine Unterbestimmung. Nein, wir werden persönlich bei Gott sein. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Wiederkunft Christi sich ja verzögert hat. Und man sagt dann oft, ja, die ersten Christen hatten gut Hoffnung, Naherwartung, die hat sich nicht erfüllt. Und hätten die gewusst, dass Christus noch 2000 Jahre nicht kommt, hätten die auch nicht in Hoffnung gelebt. Weit gefehlt. Der Philipperbrief ist ein Zeugnis davon, dass Paulus für sich selber die Naherwartung, dass er die Wiederkunft Christi ungestorben erlebt, aufgegeben hatte. Im Gefängnis in Ephesus hat er kapiert, es ist wahrscheinlicher, dass ich als Märtyrer sterbe, als dass ich Christus wiederkommen sehe in meinem alten Leib. Hat Paulus damit die Hoffnung verloren? Nein. In keinem Brief redet er so von der Freude und der Hoffnung wie im Philipperbrief. Freilich, es kommt ein neuer Aspekt hinzu für Paulus ab dieser ephesinischen Gefangenschaft, der Gefangenschaft in Ephesus. Dass er nämlich in Philipper 1, 21 bis 23 sagt, für mich selber ist Christus das Leben. Für mich ist Christus Inhalt des Lebens, Gestalt des Lebens, Auftrag meines Lebens. Aber wenn Christus mein Alles ist und ich ihn erkennen will, wie er in Philipper 3 dann heute Morgen gesagt hat, dann bedeutet Sterben für mich ja nicht nur Verlust meines alten Lebens, sondern zugleich Gewinn. Ich werde dann vollkommen Gottes Liebe erkennen. Ich werde dann ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei, ohne Ungerechtigkeit und Krankheit bei Christus in vollkommener Liebesgemeinschaft sein. Und so, sagt er, habe ich in der Tat den Wunsch, bei Christus zu sein. Und wenn es durch mein Sterben hindurch ist. Um euretwillen, wie ihr gestern vermutlich oder vorgestern gehört habt, sagt Paulus, bleibe ich noch, so sieht es im Moment aus, aber wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten gehen. Wie passt das jetzt zusammen? Auferstehung des Leibes am jüngsten Tag, und der steht noch aus, und die Hoffnung des Paulus im Augenblick des Sterbens schon Erfüllung zu erfahren. Es gibt zwei Erklärungen, beide werden euch angeboten. Die erste Erklärung ist die, dass er vom Judentum her als Pharisäer durchaus eine Lösung hatte, denn auch das Judentum hat sich schon überlegt, was ist mit den Gerechten im Augenblick des Sterbens und wann wird die allgemeine Auferstehung sein, und hat gesagt, das ist mit dem Kommen Gottes in der Zukunft, noch nicht mit Christus verbunden, aber mit dem Gott Israels. Und sie haben die Lehre des Zwischenzustands vertreten. Das heißt, sie haben gesagt, für die in Gott gestorbenen Gerechten gibt es einen Zwischenzustand. Und diesen Zwischenzustand, und wenn ich ihn euch benenne, dann wisst ihr sofort, was ich meine, bedeutet, dass die Gerechten in Abrahams Schoß sind. Was ist damit gemeint? Nun, nicht, dass die ihm alle auf dem Knie sitzen, dann hätte der alte Mann ja inzwischen schon etwas eingeschlafene Knie bei all den Gerechten, sondern man liegt zusammen am Tisch, und es heißt, an der Brust Abrahams liegen sie. Also, der Zwischenzustand ist so ungefähr, wenn ich an meine Kindheit denke, wie die Zeit zwischen Dämmerung an Heiligabend am 24. und Bescherung. Nicht? Da saßen wir schon zusammen mit Keksen und mit Kerzen und freuten uns, gleich geht es los. Und das war schon selber ein Augenblick der Seligkeit, wenn ihr euch erinnern wollt. Nicht? Es war noch nicht die Bescherung, aber es war schon kurz davor. Dieser Zwischenzustand also bedeutet, die Gerechten sind mit Sarah und Abraham und all den Gläubigen zusammen und feiern und warten dann in Freude auf diesen Tag. Also, Gerechte können schon nach pharisäischem Glauben in Israel nicht tot sein, sie sind nur gestorben und sind schon im Zwischenzustand. Eine andere Beschreibung war, wenn ein Jude den Himmel in 7 Stufen denkt und Gott im 7. Himmel gedacht wird, sein Thron, dann ist es der 3. Himmel, in dem die Gerechten zwischen ihrem Versterben und dem Kommen Gottes verweilen. Und dieser 3. Himmel ist das Paradies. Schoß Abrahams, 3. Himmel, Paradies. Das sind die 3 Namen, die Juden für diesen Zustand haben. Die ersten Christen jetzt haben gesagt, wer erwartet uns denn im Augenblick des Sterbens? Abraham, okay. Sarah, auch recht. David, naja, gut. Ihm ist ja auch vergeben worden. Also, aber das alles ist ja noch nicht das Paradies. Nein, für die ersten Christen war klar, was sagte Jesus zu dem Schächer am Kreuz? Heute Abend wirst du in Abrahams Schoß sein? Nein, heute Abend wirst du mit mir im Paradies sein. Und indem die ersten Christen wussten, im Paradies, das heißt im Augenblick des Sterbens, haben sie Christusgemeinschaft. Da haben sie gesagt, ja, da ist gut warten. Da fehlt ja überhaupt nichts. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ungefähr so, als wenn man das erste Vorstellungsgespräch hat zwischen 2 Familien, wenn sich 2 verloben wollen. Und man sagt den beiden frisch Verliebten und Verlobten, eure Eltern, Schwiegereltern, Tanten und Onkel sind noch auf der A5 im Stau hängen geblieben. Die kommen erst 5 Stunden später, tut uns furchtbar leid, ihr müsst euch noch mit euch selbst vergnügen. Ja, ist das eine Strafe? Nein, natürlich nicht. Die sagen, die können meinetwegen bis morgen auf der A5 hängen bleiben. Das Schönste haben wir ja schon, das sind wir selber. Die Schwiegereltern werden ja nur mitgenommen und die Tanten und Onkels, die werden ja zähneknirschend akzeptiert. Das heißt, wenn du einem Christen im ersten Jahrhundert sagst, im Paradies ist Christus selber, dann hat er gesagt, dann haben wir alles. Und schaut mal hin, in den Paulusbriefen ist es immer so, dass Paulus beschreiben kann für die verzagten Thessalonicher, wie wird es sein am jüngsten Tag. Dann gibt es Fanfaren wie bei der Ankündigung eines Königs. Dann kommt er als König, wir ziehen ihm entgegen in den Wolken. Er kommt mit den himmlischen Heerscharen, ganzes volles Programm wird ausgemalt. Und dann sagt er, dann kommen wir ihm entgegen und ziehen mit ihm auf die Erde. Und wir sagen, ja und dann werden wir mit Christus zusammen sein. Vorhang zu, super, alles ist erreicht. Wenn du Paulus fragst, ja, wie geht das denn dann weiter? Der ist nicht dran interessiert. Den interessiert nur bis zu dem Augenblick, dann werden wir für immer mit Christus zusammen sein. Sodass du also in den Paulusbriefen, anders als in der Apokalypse, das Endprogramm gar nicht mehr als Drehbuch ausgezeichnet siehst, sondern Paulus interessiert nur, wann sind wir bei Christus? Im Augenblick des Sterbens. So genau sagt es Jesus auch im Johannesevangelium. Johannes 8, 51, wer an Christus glaubt, der wird niemals mehr den Tod sehen, der wird niemals mehr tot sein. Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, der kommt nicht mehr ins Gericht, der ist schon vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und dasselbe bei Martha am Grab. Jesus sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Ganz artig gibt sie eine Konfirmandenantwort. Und Jesus sagt, nein, das reicht mir nicht irgendwann am jüngsten Tag, sondern ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird, selbst wenn er stirbt, leben. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr, ich übersetze jetzt anders, damit es deutlich ist im Deutschen, der wird niemals mehr tot sein. Der wird niemals mehr tot sein. In der Lutherbibel ist es so, dass es ein Widerspruch ist, nicht? Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. In dem Sinne sterben wohl, aber der wird niemals mehr tot sein. Hämmert es euch ein. Christen können sterben, aber Christen können nicht tot sein. Wenn du einen toten Christen auf der Bahre besuchst oder im Sarg beerdigst, ist er schon nicht mehr da. Er ist schon bei Christus. Und du kannst über die Trennung weinen. Über einen verstorbenen Christen zu weinen, ist unangemessen. Er ist nicht tot, er lebt. Und manche Seelsorgerinnen und Seelsorger durften das auch so erleben schon. Also wie immer wir sterben, das ist nicht wichtig, Heilsgewissheit liegt nicht dran, wie wir sterben. Wir können auch dement sterben oder im Zweifel sterben, das ändert nichts dran, dass Christus uns ergriffen hat. Aber es gibt für Seelsorgerinnen und Seelsorger diese Erfahrung, dass sie merken, dass ein anderer die Hand des Verstorbenen fasst, während sie sie loslassen. Der Übergang vom Jetzt in die Ewigkeit ist ein Schritt. Hier lässt du los und dort bist du ergriffen. Die ersten Christen haben es mit dem Zwischenzustand erklärt. In Wahrheit aber brauchen wir das Konstrukt des Zwischenzustands gar nicht, wenn wir einmal verstanden haben, was Ewigkeit ist. Wenn ich verstehe, dass die Ewigkeit ja nicht mehr an Materie gebunden ist, unsere neue Identität nicht mehr einen alten Leib hat, dann sind wir auch nicht mehr an die Zeit gebunden. Das heißt also, wir müssen gar nicht denken, dass die Christen schlafen, dass die Entschlafenen, also die Gestorbenen, dort schlafen und praktisch die Zeit verpennen. Denn dann haben wir immer den Eindruck, unsere Zeit ist die Realität und die Toten kriegen es nicht mit. Nicht? So kann man ja auch sagen, nicht Schlafende kriegen keine Zeit mit. Aber das ist genau die Sache auf den Kopf gestellt, es ist umgekehrt. Wir sind die Penner, denn wir können Ewigkeit nicht denken. Nicht? Wir meinen, Zeit sei ein Problem. Für Gott ist Zeit überhaupt kein Problem. Nicht? Und insofern gilt es in der Tat, dass als Abraham zu Gott ging, war es ein Schritt und er war in der Ewigkeit. Als Paulus zu Gott ging, war es ein Schritt und er war in der Ewigkeit. Und wenn ich sterbe, ist es ein Schritt und wir sind in der Ewigkeit. Das heißt, du musst dann auf nichts mehr warten, denn aus der Perspektive der Ewigkeit ist der Augenblick deines Sterbens und der Augenblick der Wiederkunft Christi in einem. Nicht? Zeitlich können wir uns das gar nicht vorstellen. Und insofern, wenn du nicht so abstrakt denken willst auf den späten Abend, dann denke den seligen Zwischenzustand. Aber bloß nicht, dass du pennst oder träumst oder nichts mitkriegst, sondern da wird voll gefeiert. Nicht? Da knallen Sektkorken wohl nicht, aber irgendwas, was Freude macht, knallt da. Nicht? Das heißt also, der Zustand ist selig. Wenn du es aber richtig denken willst, dann kannst du kapieren, es gibt überhaupt keinen Zwischenzustand. Wir müssen auf nichts mehr warten. Sondern es bedeutet vollkommene Freude und vollkommene Seligkeit. Heißt das zum Abschluss jetzt, dass Christen weltfremd sind, dass sie lebensunfähig werden, weil sie sagen, eigentlich wäre ich ja viel lieber tot? Nein, das ist das Faszinierende, dass die echte christliche Hoffnung nicht diesseits flüchtig macht. Sie macht auch nicht jenseits süchtig im negativen Sinne, sondern die echte Hoffnung macht diesseits tüchtig. So wie Paulus es in Philipper 1 sagt, am liebsten wäre ich bei Christus. Aber wenn ich schon nicht bei Christus sein kann, dann will ich die Zeit wenigstens nutzen. So ist das häufig, wenn wir mal getrennt sind, meine Frau und ich, weil ich entweder unterwegs bin oder sie geschäftlich unterwegs sind. Und dann ist immer der Satz, ja, wenn ich schon zu Hause auf dich warten muss und muss auf dich verzichten, dann muss wenigstens der Garten, das Haus oder der Schreibtisch aufgeräumt werden. Ich will die Zeit nutzen, wo wir getrennt sind. Christen sind Menschen, die ihre Zeit viel besser ausnutzen als alle andere. Denn sie müssen nicht in jedem Rattenloch die Ewigkeit suchen. Sie wissen, dass die Ewigkeit im Himmel ist. Sie müssen im Tag keinen Sinn suchen, sondern sie wissen, der eigentliche Sinn ist Gottes Liebe, ist seine Gegenwart. Wenn ich bei ihm bin, dann habe ich alles. Also lasst uns die Zeit nutzen. Das Ziel im Auge haben. Nicht jedes Zimperlein uns schon depressiv machen lassen, sondern wissen, wenn wir bei Christus sind, haben wir die pure Liebe, die pure Bestätigung. Ich habe es einigen von euch hier schon erzählt, dass einmal eine Dame auf mich zukam nach einem Hoffnungsvortrag und mir dieses süße Kompliment machte, Herr Eckstein, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist so mit das Schönste, was man als Prediger hören kann. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Und das war eine Dame, deren Familie in Australien lebt und die haben der alten Dame im November geschrieben, Oma, wir kommen an Weihnachten. Und sie sagt, vorher ist der Novembernebel mir in die Glieder gegangen und ich habe keine Lust gehabt, morgens aufzustehen und ich wusste nicht, wie ich den Herbst rumbringen sollte und ich war völlig demotiviert. Und diese eine Karte auf meinem Nachttisch, Oma, wir kommen, hat mein ganzes Leben verändert. Seitdem lebte ich auf diesen Punkt hin und freute mich. Und wenn ich morgens nicht wusste, was bringt mir der Tag und warum ist es so dunkel, Oma, wir kommen. Und die Perspektive hat mir Mut gemacht. Wir brauchen Zukunft, wir brauchen Ziele, wir brauchen den Blick auf die Ewigkeit. Und dann wird das, was hier auf der Erde ist, schon absolut sinnvoll und lebenswert. Dass wir so wenig in unserem Glauben erfahren, dass wir so enttäuscht sind, dass sich so wenig verändert hat, das liegt immer daran, dass wir die Ewigkeit von unserem Glauben erwarten, dass wir meinen, unsere Wirklichkeit würde sich verändern. Unsere Wirklichkeit bleibt eine vorläufige und Gottes Realität ist schon total anders. Da, wo du herkommst, bist du von Gott gewollt. Und da, wo du hingehst, wirst du von ihm erwartet. Du bist im Hier und Jetzt vollkommen geliebt. Du fühlst es oder nicht. Du kannst es nachvollziehen oder nicht. Du magst Gott widersprechen, wenn er sagt, dass du toll bist. Er sieht es in seiner Liebe so, dass er dich wertschätzt und anerkennt. Mehr als das Bewusstsein einer solchen Wertschätzung und Liebe wirst du auch im Himmel nicht kriegen. Und wenn du dieses Bewusstsein der Liebe Gottes in Jesus Christus schon hier hast, verändert das alles an deinem Leben. Alles verändert es. Denn wer geliebt ist, der kann hoffen. Und wer hoffen kann, der kann vertrauen. Und wer vertrauen kann, der kann loslassen. Und wer loslassen kann, der kann ergreifen.